Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Gespräche begleitet von Luftalarm. Die EU-Kommission ist seit gestern Abend in Kiew, spricht mit der ukrainischen Regierung über ganz unterschiedliche Dinge, über Hilfe, über Unterstützung, aber auch schon über die Zukunft, über den Wiederaufbau irgendwann und über die Annäherung aneinander. Die Ukraine ist ja seit dem Sommer EU-Beitrittskandidat, aber jetzt sind Beitrittsgespräche natürlich etwas sehr Komplexes. Da gibt es unglaublich viele Bedingungen. Wie sinnvoll ist es, da jetzt schon Jahreszahlen in den Raum zu stellen? Die Ukraine selber meint, wir schaffen das in 2 Jahren. Andere sagen, das ist völlig unrealistisch, das sind eher 5 bis 6. Aber selbst an so einer Zahl zweifelt Sabine Kropp, Politikwissenschaftlerin. Das hat sie uns heute Mittag im Deutschlandfunk Kultur hier so gesagt.
Der Beitritt bedeutet, dass der gesamte Acquis communautaire übernommen werden muss. Das ist nicht nur das Primärrecht, also die EU-Verträge, sondern auch alle Verordnungen, Richtlinien der EU-Organe, 85.000 Seiten Regelwerk. Und es reicht ja nicht aus, das zu übernehmen, sondern es muss auch umgesetzt werden. Und dafür hat die Ukraine jetzt, zumal sie im Krieg ist, sehr ungünstige Voraussetzungen noch, muss man dazu sagen, denn staatliche Strukturen waren schon vor dem Krieg zumindest reformbedürftig. Das betrifft Kompetenzabgrenzungen, aber eben auch zum Beispiel dieses leidige Thema Verwaltung und Korruption.
Ist das also alles ziemlich unrealistisch? Und was lernen wir aus Erfahrungen, die wir haben mit anderen Beitritten und Beitrittskandidatinnen? Darüber habe ich mit André Hertel gesprochen, ukrainische Politik und europäische Nachbarschaftspolitik. Das sind seine Themen bei der SWP, der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und ich habe ihn erstmal gefragt, wie sinnvoll er es findet, eben jetzt solche konkreten Prognosen in den Raum zu stellen.
Also ich glaube schon, dass das eine sehr sinnvolle Debatte ist, denn es hat sich eines verändert zur Vergangenheit. In der Vergangenheit bei den großen Erweiterungsrunden fehlte jeweils die geopolitische Dringlichkeit, die wir jetzt beobachten können. Nicht nur in der Ukraine, sondern im Westbalkan auch. Es gibt eine erhebliche zu beobachtende Integrationskonkurrenz, nicht nur mit Russland, dass diese Länder auf irgendeine Art und Weise an sich ziehen möchte, sondern auch mit China beispielsweise. Mhm. Das heißt, das ist ein Druckfaktor für die Europäische Union, auf den sie sich irgendwie einstellen muss. Hinzu kommt im Fall der Ukraine eben auch eine erhebliche positive Unterstützung durch die europäischen Öffentlichkeiten. Das haben wir im letzten Jahr mit der Vergabe des Kandidatenstatus, die ja viele überrascht hat, gesehen. Das heißt also, die Erweiterung muss im Grunde genommen vollkommen neu gedacht werden.
Es ist also sinnvoll, es zu diskutieren, darüber nachzudenken, wenn ich Sie richtig verstehe. Aber dann ist es das eher, wenn man so will, jetzt aus einer symbolisch klingt zu klein, aber aus einem sozusagen, aus einem politischen Interesse und nicht unbedingt faktisch sinnvoll, so einzelne Jahreszahlen in den Raum zu stellen.
Nein, faktisch sinnvoll ist es nicht. Die Europäische Union befindet sich in einem Dilemma. Einerseits gibt es diesen geopolitischen Druck. Es ist anders als bei den Erweiterungen zuvor. Alle sind sich bewusst, dass die Ukraine auch neben diesen geopolitischen Umständen den Druck Russlands auf das gesamte europäische Projekt eben auch den sogenannten Moral High Ground hat. Also sie kann etwas von der Europäischen Union verlangen. Sie verteidigt ja aus ihrer Sicht und auch aus der Sicht vieler Europäer die Freiheit Europas. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Europäische Union aufpassen muss, nicht zu schnell irgendetwas zu liefern und damit eben einem Land die Beitrittsperspektive oder den Beitritt sogar schon zu eröffnen, das sich noch nicht vollständig europäisiert hat. Das ist ein Dilemma.
Denn es stehen ja auch ganz konkrete Sachen dann einfach faktisch dagegen. Also der Krieg natürlich steht ganz klar dagegen. Man nennt Jahreszahlen, weiß aber noch gar nicht, wie lange der gehen wird. Und dann jenseits des Krieges, auch vor dem Krieg schon ein Problem, Korruption. Die Ukraine da auf dem Index ganz weit unten. Nur Russland ist auf dem europäischen Kontinent da noch schlechter. Da ist also sozusagen ein reelles Problem, was man nicht so einfach lösen kann.
Ja, ein reelles Problem, das existiert, das kann man nicht wegreden. Die Ukrainer tun das auch selbst nicht. Sie wissen, dass sie da noch einen weiten Weg zu beschreiten haben, insbesondere bei der Korruptionsbekämpfung, bei den Justizreformen, auch im Medienbereich. Allerdings ist das Beitrittsverfahren ja auch gerade für diese Anpassungen und Reformen mal gedacht gewesen. Ja, wir gehen ja eigentlich davon aus, von einem Beitrittsverfahren von mindestens 7 bis 10 Jahren, wenn das Beitrittsverfahren erstmal eröffnet worden ist. Es ist ja noch nicht eröffnet worden. Und diese Zeit hat dann eben die Ukraine, haben die Ukrainer, die Regierung, auch die Gesellschaft Zeit, diese Reformen dann eben zu beschleunigen und auch abzuschließen. Und wir haben in anderen, bei anderen Beitrittskandidaten, beispielsweise in Ostmitteleuropa, gesehen, dass das überwiegend gut funktioniert hat, weil es eben diesen Anreiz der Mitgliedschaft gab. Das war ein klares Ziel, auf das man hinarbeiten konnte. Und man konnte beobachten, dass das Reformieren dann eben auch, sagen wir mal, einfacher war. Ja. Es gab einen klaren Anreiz.
Es gab einen klaren Anreiz, es war einfacher und es gibt aber auch zum Beispiel Erfahrungen, wo man sagt, naja, da hat man vielleicht einfach gewisse Dinge ein bisschen beschleunigt und hat vielleicht eine Abkürzung genommen. Zum Beispiel Bulgarien, Rumänien. Gibt es so Abkürzungen, Dinge, die man bei der Ukraine vielleicht dann einfach erstmal ausklammern könnte?
Ja, also im Idealfall wäre es natürlich so, dass die EU in neuen Beitrittsverfahren aus diesen Fehlern, die damals gemacht wurden, wie mit Ländern beispielsweise Bulgarien im Korruptionsbereich, im Rechtsstaatlichkeitsbereich, lernen müsste. Ich sehe hier zwei Probleme. Das erste ist, dass wir wirklich es mit einem anderen Erweiterungskontext zu tun haben. Also die Dringlichkeit, die geopolitische Dringlichkeit ist höher. Das spricht eben dagegen. Dann müsste man im Grunde genommen, wenn man trotzdem neue Hürden schaffen wollte, müsste man das Beitrittsverfahren etwas abändern. Das heißt, man müsste oder man könnte eventuell im Falle der Ukraine mit längeren Übergangsperioden für die Vergünstigungen arbeiten, die eben mit einem Beitritt normalerweise verbunden sind, wie beispielsweise eben Zugriff auf Strukturfonds. Ja, das heißt, man zieht die Mitgliedschaft, die formale Mitgliedschaft vor, ja, und baut dann aber für gewisse wichtige Vergünstigungen wie die Strukturfonds eben Übergangsperioden ein und fordert dann Dinge nach.
Insgesamt verstehe ich Sie jetzt aber schon so, dass Sie sagen, naja, es bringt jetzt nichts zu sagen, ach Gott, das wird eh nichts irgendwie, das klappt auch alles in 20 Jahren nicht, sondern wegen der Dringlichkeit, wie Sie beschrieben haben, eben eher gucken, wie kann man es denn schneller machen. Was würden Sie denn dann sagen, was ist denn dann ein realistischer, optimistischer Zeitrahmen, der möglich ist? In welcher Zeit könnte man die notwendigen Kapitel abarbeiten und trotzdem manche Dinge, wie Sie jetzt beschrieben haben, ausklammern? Wie viele Jahre?
Also das ist wirklich schwierig zu sagen. Selbst die Ukrainer, die ukrainische Regierung gibt derzeit an, dass sie von diesen 35 Kapiteln, von denen Sie eben sprechen, der Umsetzung sozusagen des Acquis, bisher allenfalls 10-15% kapitelübergreifend eben anbieten können sozusagen. Das heißt, wir haben noch eine erhebliche Arbeit, mindestens 80% dieser 35 Kapitel müssten in einem Beitrittsverfahren noch bearbeitet werden. Dafür sind die 5-7 Jahre, die die Ukrainer sich vorstellen, nach Eröffnung des Beitrittsverfahrens etwas zu kurz als Zeitraum für Verhandlungen. Ich denke, wir müssen mit mindestens 10 Jahren rechnen, selbst wenn der politische Druck so hoch bleibt, wie er ist.
Das heißt am Ende, Herr Hertel, es ist von ukrainischer Seite diese wenigen Prozent, Sie haben es gerade gesagt, ja vor Augen hat, selber nicht realistisch von 2 Jahren zu sprechen. Und es ist genauso wenig realistisch von manchen anderen Politikern von 5-6 Jahren zu sprechen. Oder auch, es ist nicht ehrlich, könnte man sagen.
Ja, ich denke, dass es einfach so ist, dass man spricht ja oft von einem Erwartungsmanagement, was jetzt sozusagen in die Gänge gesetzt werden müsste, auch bei diesem Gipfel jetzt heute, ja, dass man eben also miteinander spricht und eben die Erwartungen der Ukrainer etwas dämpft. Ich glaube aber, dass die Ukrainer inzwischen sehr kundig sind, was den Beitrittsprozess angeht, und sie sind auch sehr kundig über ihren Einfluss, den sie eben zurzeit auf die Dinge haben. Mhm. Vor allen Dingen, solange der Krieg läuft. Und wir haben das letztes Jahr gesehen bei der Vergabe des Kandidatenstatus, mit dem ich so schnell auch nicht gerechnet hatte als Beobachter, dass wir uns auf Überraschungen gefasst machen müssen. Anders als in vielen anderen Erweiterungskontexten bei vielen anderen Staaten ist die Ukraine eben jetzt im Spotlight. Es gibt eine starke geopolitische Dringlichkeit. Es gibt viel öffentliche Unterstützung. Es gibt auch die Unterstützung, wenn nicht so sehr der Mitgliedstaaten, aber doch der europäischen Institutionen ganz klar für einen Beitritt. Und das kann uns durchaus auch in den nächsten Jahren noch zu Überraschungen führen, wie beispielsweise eine Anpassung des Beitrittsverfahrens und doch eines relativ zügigen Beitritts. Das schließe ich nicht vollkommen aus. Wir sind in einer neuen geopolitischen Situation.
André Hertel sagt das. Ukrainische Politik und europäische Nachbarschaftspolitik, seine Themen bei der SWP, der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.